At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
The Capital Ideas podcast now features a series hosted by Capital Group CEO Mike Gitlin. Through the words and experiences of investment professionals, you'll discover what differentiates their investment approach, what learnings have shifted their career trajectories, and how do they find their next great idea? Invest 30 minutes in an episode today. Subscribe wherever you get your podcasts. Published by Capital Client Group, Inc.
Die Lauscher Lounge und das Label Europa präsentieren das Die drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 229. Die drei Fragezeichen Drehbuch der Täuschung. Vorgestellt von Oliver Rohrbeck. Jetzt geht's los.
Die drei Fragezeichen.
Hallo Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zum Record Release Feature der Folge 229. Mein Gott, 229 Folgen. Der Folge 229 mit dem Titel Drehbuch der Täuschung. Wahnsinn. Also ihr seht schon am Titel, wir machen einen kleinen Abstecher in die Filmwelt. Also ein bisschen ganz kleinen Abstecher. Und in dieser Folge taucht etwas auf, was so gut wie nie bisher bei den drei Fragezeichen aufgetaucht ist, nämlich das Handy. Spielte bisher nicht so eine große Rolle, ist aber in diesem Fall sehr praktisch, denn es kann direkt vor Ort recherchiert werden, um den Fall dann schnell und sicher zu lösen. Außerdem ist Kai Schwind heute mit dabei. Und ich beantworte wieder einige eurer Fragen und Kommentare. Darauf freue ich mich schon. So, und jetzt wollen wir aber ganz schnell mit dem Fall anfangen, denn dieser Fall entwickelt sich gerade am Anfang irgendwie ganz anders, als die drei Fragezeichen anfangs denken.
Die drei Fragezeichen.
Es ist wirklich erstaunlich, was für seltsame Geräte dein Onkel immer wieder anschleppt, stellte Bob Andrews fest. Bis vor kurzem habe ich nicht mal gewusst, dass es so etwas wie eine Grabenfräse überhaupt gibt. Gemeinsam mit seinen Freunden Justus Jonas und Peter Shaw hantierte er in der Freiluftwerkstatt des Gebrauchtwarencenters T. Jonas an einer defekten Baumaschine zur Verlegung von Kabeln und Rohren herum. Justus, der seit dem Unfalltod der Eltern bei seiner Tante Mathilda und seinem Onkel Titus lebte, grinste breit. Hier werden eben nicht nur Waren verkauft, sondern auch Bildungslücken geschlossen. Gib mir mal den Schraubenschlüssel, Zweiter. Peter deutete eine Verbeugung an. Euer Wunsch sei meine Mission, Exzellenz. Bob rollte mit den Augen. Ach, so allmählich nerven deine ständigen Exzellenzzitate aus diesen Winterweltenfilmen. Weltenwinter, korrigierte Peter angesäuert. Und wenn du diese Zitate nervig findest, dann gilt das wohl auch für andere Klassiker wie »Nach Hause telefonieren« oder »Möge die Macht mit dir sein«? Justus hielt inne. »Du willst doch wohl nicht ernsthaft E.T. und Star Wars mit...« In diesem Moment betrat ein sichtlich aufgeregter, dunkelblonder Mann Mitte 20 das Gelände. Mit einer etwas unbeholfen wirkenden Geste hob er schon von Weitem grüßend die Hand. »Hi, ihr seid die drei Fragezeichen, richtig?« »Das ist korrekt«, bestätigte Justus, während er den Schraubenschlüssel auf der Werkbank ablegte. Gemeinsam mit Bob und Peter ging er dem Neuankömmling entgegen. »Und mit wem haben wir die Ehre?«
»Die drei Fragezeichen.«
»Und mit wem haben wir die Ehre?«
»Sorry, mein Name ist Vincent. Vincent Verraford.«
»Ah, okay.« Ist ja völlig durch den Wind.
Ja, ja. Vincent, wie können wir dir helfen?
Ja, die Sache ist nicht ganz einfach zu erklären.
Kommt. Setzen wir uns auf die Veranda.
Ja, das ist eine gute Idee. So, hier. Setz dich dahin.
Erzähl mal.
So, ja. Was genau ist denn passiert?
Mein WG-Mitbewohner Jaden Cummings ist seit gestern verschwunden. Seit wann genau, weiß ich nicht. Jedenfalls war er schon nicht mehr da, als ich gestern früh aufgestanden bin. Keiner unserer Freunde weiß etwas.
Aha, und seht ihr euch denn immer schon morgens?
Ja, normalerweise frühstücken wir zusammen und fahren dann gemeinsam zum College. Mhm. Wir studieren beide Wirtschaftswissenschaften am Santa Monica College. Aber gestern kam er zu keinem der Seminare, die wir besuchen.
Ist so etwas früher schon einmal passiert?
Niemals. Jaden würde nicht so einfach verschwinden, ohne mir Bescheid zu sagen. Wir kennen uns schon, seit wir Kinder waren und hatten nie Geheimnisse voreinander.
Wann hast du ihn denn das letzte Mal gesehen?
Am Donnerstagabend. Da haben wir einen Film geschaut. Gegen 11 bin ich dann zu Bett gegangen.
Verstehe. Wie sieht es mit Jadens Familie aus? Hast du sie schon informiert?
Das war nicht möglich. Jaden hat nur noch seinen Vater und der ist gerade im Urlaub. Oh. Ich habe seine Handynummer nicht und Geschwister hat Jaden auch nicht. Ich konnte mich also an niemanden wenden.
Okay. Und deshalb bist du also zu uns gekommen?
So ist es. Ich habe schon ein paar Mal von den Erfolgen der 3 Fragezeichen gelesen. Euer phänomenaler Spürsinn hat mich stark beeindruckt.
Sehr schmeichelhaft. Ja. Aber wenn mittlerweile schon über 24 Stunden seit dem Verschwinden deines Freundes vergangen sind, solltest du besser eine Vermisstenanzeige bei der Polizei aufnehmen.
Ja, das sehe ich genauso.
Nein, nein, das will er nicht.
Das will er nicht? Wie kannst du das denn wissen, wenn Jaden verschwunden ist?
Weil er mich schon 2-mal angerufen hat.
Was? Ja, wann denn?
Das erste Mal gestern Nacht um 4 und das zweite Mal heute früh um 7.
Ja, aber dann hättest du ihn doch einfach fragen können, was los ist.
Eben nicht. Er brabbelte nur wirres Zeug. Heute früh hat er gesagt, er sei auf Sumatra.
Auf Sumatra? Der riesigen Insel im Indischen Ozean?
Ich weiß, es klingt völlig verrückt. Und es kann unmöglich sein. Jadens Vater hält ihn finanziell an einer ziemlich kurzen Leine. Einen solchen Flug um die halbe Welt könnte er sich niemals leisten. Außerdem hat er nicht den geringsten Grund, mitten im laufenden Semester dorthin zu reisen.
Sehr mysteriös. Was hat er dir denn am Telefon noch gesagt?
Moment, ich habe es mir im Nachhinein aus dem Gedächtnis aufgeschrieben.
Aha.
Beim ersten Mal sagte er in etwa, keine Polizei, ich darf die Sonne nicht misstrauisch machen. Alle warten auf den großen Moment, vor allem die Männer ohne Gesicht. Ich will hier weg, aber sie lassen mich nicht. Der Dschungel starrt mich an, überall diese riesigen Augen.
Das klingt ja unheimlich.
Ja, ich meine, das gibt's doch nicht, das...
Ja, beim zweiten Anruf habe ich ihn sofort gefragt, wo genau er verdammt nochmal ist.
Ja, ja.
Und weil ich diesmal nicht ganz so überrumpelt war, habe ich seine Antwort mit meinem Handy aufgenommen.
Ah,
wartet.
Ja.
Sumatra! Ich bin auf Sumatra! Aber nicht dem Guten, sondern dem anderen, dahinter. Inzwischen ist alles vorbereitet. Es gibt keine geraden Winkel mehr. Der Himmel ist gekippt. Und die Bäume haben aufgehört zu flüstern. Die Ringe sind schon sehr nah.
Was redet der da?
Bald ist es soweit. Oh, oh weh, oh weh. Bald ist es soweit.
Oh.
Gedankenversunken kratzte sich Justus an der Schläfe. Trotz der grotesken Aussagen scheint Jaden nach meinem Dafürhalten nicht unmittelbar bedroht, sondern vielmehr vollständig verwirrt zu sein. Aus welchen Gründen auch immer. Er wandte sich ihrem Gast zu. Ich bitte um dein Verständnis, dass wir zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht beurteilen können, ob die 3 Fragezeichen bei deinem Anliegen wirklich die richtigen Ansprechpartner sind. Zunächst benötigen wir weitere Informationen. Natürlich, erwiderte Vincent nickend. Was wollt ihr wissen? In den folgenden Minuten befragten die Detektive den Studenten ausführlich zu seinem Freund und dessen Hintergrund. Gleichzeitig führte Bob per Handy einen kurzen Internetcheck zu Jaden Cummings und Vincent Barraford durch, fand aber nichts Auffälliges. Verschiedene Einträge in Studentenforen und anderen sozialen Medien, einige College- und Freizeitfotos, ein paar Essensschnappschüsse und lustige Tiervideos. Völlig normal. Keinerlei Hinweise auf Indonesien oder irgendwelche Reisepläne. Anschließend überprüfte er Flugverbindungen zwischen Kalifornien und Sumatra. Nach deiner Kenntnis hat Jaden also kein Ärger am College, fasste Justus zusammen. Darüber hinaus ist er seit längerem Single und will sich derzeit auf keine neue Beziehung einlassen. Das stimmt, bestätigte Vincent. Jaden will sich voll und ganz auf sein Studium konzentrieren, ohne jede Ablenkung. Er ist die Verlässlichkeit in Person und ausgesprochen ehrgeizig. In 2 College-Jahren hat er noch nie einen einzigen Kurs verpasst. Deshalb haben gestern bei mir ja sofort die Alarmglocken geklingelt. Tja, das kann ich verstehen, erwiderte Peter. Wenn jemand nach all der Zeit urplötzlich sein Verhalten ändert, ist das schon merkwürdig. Die alles entscheidende Frage ist, wer oder was hinter dieser staunenswerten Verhaltensänderung steckt. Justus zögerte kurz. Dann wandte er sich wieder an Vincent. Du sagtest, Jaden habe keine Feinde und von irgendwelchen Konflikten weißt du auch nichts. Genau, pflichtete der Student bei. Jaden ist der typische nette Typ von nebenan. Wer ihn kennt, mag ihn. Ich habe nie erlebt, dass er mit irgendjemandem Ärger hatte. Mal abgesehen von kleinen Kabeleien unter Freunden. Zum Beispiel, wollte Bob wissen. Vincent lächelte schief. Jaden ist ein Riesenfan des Baseballteams Cleveland Guardians. Geradezu fanatisch. Nach Niederlagen kann man ihn wunderbar damit aufziehen. Er explodiert dann immer regelrecht und zahlt es seinen Freunden mit fiesen Sprüchen heim, wenn deren Lieblingsvereine verloren haben. Ziemlich normal, erwiderte der zweite Detektiv. Auf jeden Fall kein Grund, jemanden zu entführen. Schon gar nicht nach Sumatra.
Ja, das sehe ich ebenso, pflichtete Justus bei.
Bob wandte sich wieder an Vincent.
Und irgendwelche Verbindungen oder Interessen in Richtung Indonesien gibt es wirklich nicht? Bist du da sicher?
Ziemlich, ja. Jedenfalls hat Jaden nie etwas davon erwähnt.
Was es umso rätselhafter machen würde, falls sich dein Freund tatsächlich auf Sumatra aufhält, ergänzte Justus.
Erwiesen ist das natürlich nicht. Die beiden Anrufe könnten ja von überall ausgeführt worden sein, einschließlich Santa Monica.
Apropos Anrufe, klingte sich Peter ein. Konntest du erkennen, ob Jaden dich mit seinem eigenen Handy angerufen hat?
Ja, seine Nummer wurde im Display angezeigt.
Bob tippte auf den Bildschirm seines Mobiltelefons.
Sofern Jaden seine Reise schon Donnerstagnacht angetreten hat, wäre es zumindest rein zeitlich möglich, dass er gestern Nacht um 4 Uhr von Sumatra aus telefoniert hat. Jedenfalls gibt es eine entsprechende Verbindung zwischen dem Los Angeles International Airport und dem Flughafen Kuala Namu in Medan, der Hauptstadt von Nord-Sumatra. Flugzeit mit Zwischenstopps 27 Stunden.
Also, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Das wäre doch verrückt, erwiderte Peter kopfschüttelnd.
Zumal Jaden ja von einem anderen Sumatra hinter dem Guten gesprochen hat. Viel wahrscheinlicher wäre doch, dass ihm jemand unbemerkt oder gegen seinen Willen irgendetwas eingeflößt hat. Das hat ihn dann geistig so umgehauen, dass er von flüsternden Bäumen auf Sumatra fantasiert.
Vincent machte eine hilflose Handbewegung. Aber wer sollte das getan haben? Und zu welchem Zweck? Diese zentralen Fragen zu Täter und Motiv gelten sowohl für die Sumatra als auch die Nicht-Sumatra-Variante, stellte der erste Detektiv klar.
Festzuhalten ist, dass in beiden Fällen irgendeine Substanz im Spiel zu sein scheint, die die Wahrnehmung deines Freundes stark beeinträchtigt.
Er tippte sich nachdenklich ans Kinn. Um uns ein genaueres Bild zu verschaffen, schlage ich vor, dass wir Jadens Zimmer einer eingehenden Begutachtung unterziehen.
Dort werden wir hoffentlich einen Hinweis finden.
Ja, klingt gut, pflichtete Peter bei. Auch Bob nickte. Zum ersten Mal huschte ein Lächeln über Vincents Gesicht.
Vielen, vielen Dank. Wenn mir überhaupt jemand helfen kann, dann ihr.
Hallo Oliver, hallo Kollegen und Kolleginnen. Kai Schwind hier. Ich bin Autor und Regisseur. Unter anderem habe ich die großen 3 Fragezeichen Live-Hörspieltouren inszeniert. Und ich hoste den Podcast Haschimitenfürst, der Bobcast, zusammen mit Andreas Fröhlich. Ja, in der neuen Folge Drehbuch der Täuschung kommen ja Handys relativ offensiv und relativ oft zum Einsatz, was ich sehr spannend finde. Denn von der Autorenperspektive sind Handys und vor allem Smartphones ja immer so ein bisschen tricky in der Welt der drei Fragezeichen. Zum einen, weil diese Welt ja auch gerne eigentlich immer so ein bisschen analog bleiben soll, gar nicht so viele Gimmicks, technische Hilfsmittel verwenden soll. Und zum anderen, weil gerade Smartphones natürlich ziemlich aktiv in die Charaktere der drei Fragezeichen eingreifen, vor allem bei Justus und bei Bob. Also Justus als das allwissende Brain, der ja im Prinzip sowas wie das personifizierte Google ist natürlich viel besser, wenn der alles weiß, als wenn alle das irgendwie selbst rausfinden können. Und Bob, der ja für Recherche und Archiv zuständig ist, und am besten das eigentlich natürlich nicht am Handy, sondern in irgendwelchen verstaubten Bibliotheken und in alten Büchern macht. Deswegen, immer so ein bisschen schwierig, aber ich glaube, hier funktioniert es ganz gut. Tja, und wenn man mal so zurückguckt, was so den Einsatz von technischen Hilfsmitteln anbelangt, muss ich ehrlich sagen, dass ich damals in den Klassikerfolgen vor allem als Kind eigentlich die Telefonlawine schon aufregend genug fand. Also die Fragezeichen rufen dann 5 Freunde an, die rufen dann wieder 5 Freunde an und so kann man ganz wunderbar irgendwas herausfinden, was beobachten. Ich habe das als Kind tatsächlich mal selbst ausprobiert mit einem Kumpel zusammen, weil wir wollten rausfinden, wo in unserem Stadtteil es an den Kiosken diese sauren Zungen, diese Süßigkeiten gab. Das Problem war nur, dass nie einer unserer Freunde zurückgerufen hat. Also man muss zum einen sicherstellen, dass man genügend Freunde hat und dass die sich dann auch interessieren für das, was man da untersucht. Wenn man ein bisschen später in die Entwicklung der drei Fragezeichen guckt, muss ich sagen, und da sind wir ja jetzt auch gerade mit dem Bobcast in der sogenannten Crimebuster-Ära, wo die drei Fragezeichen also vom Konzept her erwachsener werden sollten, fand ich es eine richtig gute Idee, dass die auch Autos hatten plötzlich, dass die also selbst sich irgendwohin transportieren konnten und nicht mehr Morten brauchten oder mit dem Fahrrad überall hinradeln mussten. Zum einen, weil man natürlich mobiler ist von den Stories, was da passieren kann. Man kann auch mal Autoverfolgungsjagden haben oder es können mal Bremsschläuche durchgeschnitten werden oder sowas. Und zum anderen, weil es auch ein bisschen realistischer vielleicht so die Erlebniswelt gerade von amerikanischen Jugendlichen dargestellt hat, die ja auch früher schon einen Führerschein machen können und Auto fahren können. Das finde ich passt sehr gut. Ansonsten, ja, bleiben die Fragezeichen ja eigentlich eher so ein bisschen analog. Gut, es kommt dann auch ein Computer in die Zentrale. Es gibt auch mal dann Folgen mit Computerviren. Ihr kennt sie wahrscheinlich alle. Wenn man noch weiter guckt, in die höheren Folgenanzahlen, SMS aus dem Grab fällt mir dabei ein. Eine interessante Geschichte eigentlich, wo die drei Fragezeichen ja auf eine taubstumme junge Frau treffen und dann mit Hilfe von so einem Sprachprogramm sich mit ihr unterhalten können. Das fand ich irgendwie einen ganz smarten Einsatz. Dann fällt mir ein, das gefährliche Quiz mit Ilja Richter als bösem Quizmaster, wo Justus es dann tatsächlich schafft, am Ende mit eigentlich dem blöden Trostpreis, nämlich einem Diktiergerät, den Bösewicht zu überführen. Gut, jetzt ist ein Diktiergerät nicht unbedingt so das hammertechnische Gerät, aber es war ein ganz schöner, smarter Einsatz. Und dann fällt mir noch ein, die GPS-Gangster, ich glaube Folge 168 oder so, wo man diesen Trend, den es vor ein paar Jahren ja mal gab, mit diesem GPS-Caching thematisiert hat. Also diese Form, sich zu orientieren anhand von GPS-Codes, fand ich ganz spannend. Aber Handys sind so nach wie vor das, woran sich die drei Fragezeichen immer irgendwie abarbeiten. Und da muss man ja sagen, ist für mich die ultimative Folge die wir auch auf der letzten Bobcast-Live-Tour besprochen haben, nämlich das Hexenhandy. Entstanden in einer Zeit 2000, 2001, wo es ja noch nicht so ganz klar war, wie viel wir in unserem Alltag eigentlich mit Handys zu tun haben. Die waren so ein bisschen mystisch noch und dann in der Geschichte natürlich von André Meininger sehr schön übertrieben. Also dieser Hexenlachen-Klingelton, SMS von anonymen Absendern oder auch Elektroschocks konnte dieses Handy aussenden. Und es ist eine tolle Folge, die so ein bisschen zwischen, ja, schon ganz interessanten, so psychologischen Sachen, schönem Grusel, aber auch so ein bisschen Trash entlang balanciert. Und wahrscheinlich deshalb die ultimative Handy-Folge für mich. Okay, ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit Oliver und vielleicht hören wir uns ja mal im Bobcast. Liebe Grüße!
Übrigens, den Bobcast könnt ihr überall kostenlos hören, wo es Podcasts gibt. Klarer Fall.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit Hyland.com.
The Capital Ideas podcast now features a series hosted by Capital Group CEO Mike Gitlin. Through the words and experiences of investment professionals, you'll discover what differentiates their investment approach, what learnings have shifted their career trajectories, and how do they find their next great idea? Invest 30 minutes in an episode today. Subscribe wherever you get your podcasts. Published by Capital Client Group, Inc.
Und damit kommen wir wieder zurück zu unserem Fall. Die drei Fragezeichen fahren zu Vincents und Jadens Wohnung, wo gleich wieder ein Handy zum Einsatz kommt.
Die drei Fragezeichen.
Da vorne ist es, Freunde. Das Mietshaus sieht ja ziemlich heruntergewirtschaftet aus.
Allerdings. Als Student muss man genügsam sein. Aber hier sind wir richtig. Dort steht Vincents Motor.
Ah, und da drüben ist er selbst. Ah. Er hat auf uns gewartet.
Ja, ja. Da kann ich parken.
So. Seht mal. Vincent macht ja ein Gesicht, als hätte er gerade einen Geist gesehen. Kommt mit.
Ja. Was denn los ist? Irgendwas passiert, Vincent?
Oben, an unserer Tür.
Hä?
Was ist an eurer Tür? Eine riesige Frau versucht, bei uns einzubrechen.
Hat sie bemerkt, dass du sie beobachtet hast?
Nein. Ich stand noch hier draußen, um euch herlotsen zu können. Und dann tauchte plötzlich diese riesige Frau auf, die ich hier noch nie gesehen habe. Sie ging ins Haus, da bin ich hinterher und gleich wieder raus, um nicht mit ihr aneinander zu geraten. Was machen wir denn jetzt?
Das Wichtigste ist, die Ruhe zu bewahren. Bob, ja, steig du wieder in den Käfer und halt dich bereit, falls ein Blitzstart notwendig wird. Peter, du beziehst unten neben der Haustür Stellung, ohne dass man dich beim Rausgehen sehen kann.
Okay.
Vincent, du führst mich hoch zu eurer Wohnung. Aber natürlich in Deckung.
Alles klar. Okay. Komm, mir nach, Justus.
Ja. Sie scheint das Schloss nicht aufzukriegen.
Sie allein.
Sie hat ihren Plan aufgegeben und macht kehrt.
Ja, sehe ich genauso. Die Klausur war eine einzige Unverschämtheit. Ich hätte nicht übel Lust, mich bei Professor Carswell zu beschweren.
Ja, eine echte Sauerei.
Guten Tag. Ich sende Peter eine SMS. Sie kommt, wir bleiben.
Was kann die nur bei uns gewollt haben?
Eine ausgesprochen gute Frage. Sieh mal einer an. Die Dinge entwickeln sich.
Was meinst du damit?
Dass ich gerade überprüft habe, wie die Übersetzung des Ausrufs lautet, den die Dame eben von sich gegeben hat.
Nämlich?
Sialan bedeutet so viel wie verdammt. Und zwar auf Indonesisch.
Oh.
Seltsam. Was hatte die Frau vor? Aber bevor wir darüber mehr erfahren, ist es erstmal Zeit, wieder einige eurer Fragen und Kommentare zu beantworten. Los geht's mit den ersten zwei Fragen, die wir aus der Social Community über Instagram und TikTok herausgesucht haben. Erste Frage: Lernst du die Texte auswendig?
Übst du lange?
Also, beim Hörspiel ist es ja nicht wie im Theater. Ich darf ablesen. Also ich lerne die Texte nicht auswendig, sondern ich lese sie ab und gestalte sie. Und übst du lange? Ich gucke mir die Texte vorher an. Ich lese mir natürlich das ganze Manuskript durch und gucke, gerade bei Justus, dem ja immer eine sehr gestelzte und komplizierte Sprache nachgesagt wird, gucke ich mir die Texte an und gucke, wie sie sprechbar sind. Ich lese sie eigentlich einmal laut zu Hause, weil man erst beim Lautlesen merkt, wo denn die Hürden und Klippen sind. Aber darüber hinaus mache ich nichts weiter, sondern den Rest gestalten wir dann gemeinsam im Studio bei Frau Körting in Hamburg. So, die zweite Frage, die finde ich ein bisschen lustig. Die zweite Frage lautet: Mich beschäftigt die Frage, ob du einen Lieblingssnack im Studio hast. Ja, ihr wollt doch nur wissen, was Justus noch alles so zwischendurch isst, ohne dass er dann jedes Mal Bescheid sagt. Ich habe ehrlich gesagt keinen Lieblingssnack im Studio. Frau Körting stellt immer alle möglichen Sachen bereit, immer so ein bisschen Brötchen, was es da so gibt. Dann hat sie immer, schneidet sie morgens selber auf, weil sie steht ja immer schon um 5 Uhr morgens auf und dann macht sie ab 6 immer so ein bisschen Gurken und ein bisschen Tomaten und Radieschen und dann stellt sie uns das hin und manchmal gibt es auch selbstgemachte Buletten oder wie man in Hamburg sagt, Frikadellen. Wer das möchte oder wer Fleisch isst, also da stellt sie dann immer alles auf den Tisch. Kekse gibt es natürlich auch, immer einen schönen Kaffee und immer, das ist für mich das Allerwichtigste, stilles Wasser. Das ist alles. So, und jetzt kommt die letzte Frage für heute. Die hat uns über das E-Mail-Postfach mitreden@lauscherlounge.de erreicht. Es ist eine Sprachnachricht, die höre ich mir jetzt mal an.
Hi, mein Name ist Christoph und ich habe eine Frage zu den Aufnahmen der 3-Fragezeichen-Hörspiele. Es ist ja so, dass nicht nur Frau Körting eine erfahrene Hörspielregisseurin ist, sondern auch Oliver und Andreas. Wie läuft da die Zusammenarbeit ab? Gibt es da eine klare Hierarchie oder ist das eher kollegial? Tschüss.
Sehr gute Frage. Ist wahrscheinlich relativ leicht zu beantworten, aber ich will das mal kurz ein bisschen ausbreiten. Also tatsächlich, Andreas ist ein sehr, sehr guter Synchronregisseur. Hörspiele, weiß ich gar nicht, ob er schon welche als Regisseur aufgenommen hat. Ich habe schon Hörspiele aufgenommen als Regisseur. Frau Körting hat Hunderte aufgenommen. Aber auch Jens ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Synchronregisseur und macht so wahrscheinlich 2-3 Mal im Jahr auch noch Synchronregie, meistens in Hamburg. Wir sind also alle drei, neben unserer Tätigkeit als Schauspieler und Sprecher, sind wir auch gerne kreative Regisseure. Was heißt das überhaupt als Regisseur? Du versuchst den Schauspielern zu helfen, zu einem bestimmten Sprachergebnis zu kommen, zu einer bestimmten Tiefe in der Rolle, versuchst du den Schauspieler heranzuführen. Da sind wir nun alle drei zusammen im Studio bei unserer Regisseurin Frau Körting. Die hat also im Endeffekt das Sagen, aber wenn uns dann etwas an der Aufnahme auffällt, die wir gemacht haben von der letzten Szene und dann sagen wir, ha, ich habe da jetzt noch nicht so ein gutes Gefühl, dürfen wir die Szene nicht nochmal machen? Und Frau Körting sagt, ach, ich hätte die schon so genommen. Nee, wir sind da total kollegial untereinander nach 45 Jahren im Team. Wir machen alle sofort nochmal eine neue Aufnahme, wenn einer von uns Bedenken hat. So läuft das da ab. Wenn jemandem was auffällt, dann machen wir den Satz nochmal neu oder eben die ganze Szene. Das Wichtigste für uns ist, dass es einfach für euch, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, so gut wie möglich wird und dass uns das nicht passiert, wie so oft in den ersten Jahren, also vor 45 Jahren, dass wir teilweise mal Namen unterschiedlich ausgesprochen haben, weil wir dann gar nicht darüber nachgedacht haben, dass der andere sie in einer anderen Szene vielleicht anders ausgesprochen hat, die Namen. Also sowas wollen wir immer vermeiden. Wir haben auch noch eine Art Redaktion mit dabei. Das ist die Maike Müller, die ist von Sony, von Europa. Die achtet auch nochmal mit den Texten drauf und erst wenn wir alle 3 oder alle 5 sagen, jetzt haben wir die Szene im Kasten, dann ist auch wirklich gut und dann können wir die Textseiten beiseite legen oder gleich vernichten. So läuft das ab. Wenn auch ihr eine Frage habt oder etwas wissen wollt, schreibt eine Mail an mitreden@lauscherlounge.de. Video- und Sprachnachrichten sind natürlich auch willkommen.
Die 3 Fragezeichen.
Und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende unseres Record-Release-Features zur Folge 229 angekommen mit dem Titel Drehbuch der Täuschung. Das Buch, auf dem das Hörspiel basiert, ist im Kosmos Verlag erschienen und der Autor heißt Henrik Buchner. Ja, ihr hört jetzt noch einmal ins Hörspiel rein. Die drei Fragezeichen untersuchen die Wohnung und stellen fest, dass einige Klamotten fehlen. Und ohne zu spoilern, kann ich euch jetzt schon verraten, dass dieser Fall ungefähr ab der Mitte noch mal eine total andere Wendung annimmt. Das ist seltsam, das ist ein bisschen merkwürdig, aber es ist ehrlich gesagt, finde ich, ziemlich gut gelungen. Ich wünsche euch also viel Spaß beim Anhören und sage, macht's gut, bis bald, bleibt gesund.
Ja, aber was hat es mit dieser unheimlichen Frau auf sich? Da muss es doch einen Zusammenhang geben.
Ja, irgendetwas muss sie in eurer Wohnung gewollt haben.
Aha.
Sehen wir uns noch einmal ganz genau um. Hier muss etwas sein, das diese Big Lady an sich bringen wollte. Und wenn ich genauer darüber nachdenke, dann...
Ja? Warum sprichst du denn nicht weiter?
Was liegt denn da am Boden? Neben dem Drehstuhl.
Ein Armband?
Ja, so ist es. Ein silbernes Armband mit einem kleinen goldenen Schmuckelement in der Mitte, dem ich einige Bedeutung beimesse.
Ja, glaubst du, diese Frau hat es verloren und wollte jetzt hier rein, um es zurückzuholen?
Wenn zutrifft, was ich annehme, dürfte daran kaum ein Zweifel bestehen. Und wenn ich das Armband genauer betrachte... Aha! So etwas dachte ich mir schon.
Was dachtest du dir schon?
Bei dem Schmuckelement handelt es sich um einen goldenen Adler. Genauso ein Adler wie der aus Strassstein, der auf den Rücken ihrer Jacke gestickt war.
Ja und? In den Vereinigten Staaten gibt es doch wahrscheinlich Millionen solcher Jacken und Armbänder. Schließlich ist der Weißkopfseeadler das amerikanische Wappentier.
Ja, richtig, aber das hier ist kein Weißkopfseeadler, sondern ein sogenannter Garuda-Adler.
Aha.
Der Wappenvogel von Indonesien.
Oh, unglaublich, was du alles weißt.
Ah, die Sumatra-Verbindung scheint sich in Gestalt der unbekannten Besucherin weiter zu verfestigen. Höchste Zeit, dass wir herausfinden, was die Adler-Lady wirklich im Schilde führt.
War das dein Handy?
Ja. Eine Nachricht von Peter.
Und?
Wir sollen zum Sheer-In-Motel kommen. Dorthin sind sie der Frau gefolgt. Gegenüber vom Motel ist ein Schnellimbiss. Aha. Peter und Bob haben am Schaufenster Posten bezogen und warten auf uns.
Ja, dann los. Wir schwingen uns auf mein Motorrad. Komm.
Ja.
Nachdem Justus und Vincent am Schnellimbiss eingetroffen waren, brachte der erste Detektiv seine Freunde auf den neuesten Stand. Dann berichtete Peter.
Also, ja? Die Frau ist in ihrem Mitsubishi direkt ins Motel gefahren.
Ja.
Und Inspektor Cotta scheint heute wohl einen schlechten Tag zu haben.
Mhm.
Er hat sich strikt geweigert, uns anhand des Autokennzeichens Informationen über die Fahrzeughalterin zu geben.
Typisch.
Ohne tragfähige Verdachtsgrundlage könne er nicht auf die Datenbank des Police Departments zugreifen. Punkt. Mhm.
Sei es drum. Wir werden auch ohne Cottas Unterstützung die Identität der Dame herausfinden.
Hm. Na, die scheint übrigens echt die Ruhe weg zu haben. Da sieht man zum Motel rüber. Das zweite Fenster von links im Erdgeschoss.
Ja.
Schon über eine halbe Stunde macht die in ihrem Zimmer die merkwürdigsten Yoga-Übungen. Und von wegen. Die Dame hat ihre Stehtänze beendet. Und jetzt sitzt sie am Schreibtisch.
Ja. Aber... Sie schreibt nicht.
Nee.
Sie hantiert an irgendetwas herum. Ich wüsste zu gern, was das ist.
Warte mal.
Von hier aus ist das unmöglich zu erkennen. Das Fernglas.
Naja, aber auch das Fernglas bringt nichts. Ihr Rücken verdeckt den entscheidenden Teil der Tischplatte. Ich kann nichts erkennen.
Und genau deshalb gehen wir jetzt zu Phase 2 über. Positionsänderung und Beschattung.
Ja, gute Idee. Dann übernehme ich...
Um mein Handy. Ja. Mein Handy, Moment. Die Nummer sagt mir gar nichts. Ich schalte mal auf Lautsprecher, ja?
Ja.
Ja? Hier Peter Shaw?
Hallo Peter. Du kennst mich nicht. Ich bin Estelle Staseman. Es hört sich bestimmt seltsam an, aber ich brauche dringend deine Hilfe.
Meine Hilfe? Sie meinen wahrscheinlich die Hilfe der drei Detektive, oder?
Nein, nur deine. Alles Weitere erkläre ich dir, wenn wir uns treffen. Ich stehe hier vor dem Gebrauchtwarencenter. Mrs. Jonas hat gesagt, dass du mit ihrem Neffen unterwegs bist. Kannst du bitte so schnell wie möglich hierher kommen?
Einen Moment bitte. Was soll ich ihr denn sagen?
Kein Problem, Zweiter. Notgedrungen können wir dich entbehren. Nicht aber Bobs Käfer.
Verstehe. Hallo? Ja, ich würde wirklich gerne helfen, aber ich bin nicht mit meinem eigenen Auto hier, deshalb...
Das ist kein Problem. Du kannst dir ein Taxi nehmen. Ich übernehme die Kosten.
Oh, okay. Gut, dann breche ich gleich auf, ja? In etwa einer halben Stunde müsste ich bei Ihnen sein. Was sagt man denn dazu?
Klang eigentlich ganz nett.
Ja, ja.
Gut, dann trennen sich vorerst unsere Wege. Du, Zweiter, triffst dich mit dieser Estelle und wir versuchen hier, mehr über die Frau im Motel herauszufinden.
Okay.
Also dann, ans Werk, Kollegen.
Gut, ja.
Das war das die drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 229. Die drei Fragezeichen Drehbuch der Täuschung. Eine Produktion der Lauscher Lounge im Auftrag des Labels Europa. Sprecher Oliver Rohrbeck. Titelmusik Die drei Fragezeichen Hörspiel Jan Friedrich Konrad. Regie und Tonbearbeitung Salim Youssef. Audioaufnahme John Abinger. Skript Josef Ulbich. Koordination Katharina Kokinos. Produzenten Kai Schenker und Oliver Rohrbeck. Redaktion Europa, Maike Müller. Ein besonderer Dank geht an Kai Schwind. Das Hörspiel Die drei Fragezeichen Drehbuch der Täuschung basiert auf dem gleichnamigen Buch von Hendrik Buchner, erschienen im Frank Kosmos Verlag Stuttgart. Ab dem 6. September überall erhältlich als CD, MC, LP, Stream und Download. Wir freuen uns auf eure Fragen rund um die drei Fragezeichen. Schickt uns E-Mails oder Sprachnachrichten an mitreden@lauscherlounge.de. Wir beantworten ausgewählte Fragen im nächsten Record Release Feature. Bis dann, Kollegen.
Join Capital Group CEO Mike Gitlin on the Capital Ideas Podcast. Investment professionals reveal how they find their next great idea, what gives them their investment edge, and a few personal stories. Subscribe wherever you get your podcasts. Capital Client Group, Inc.